Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen bei einer Ausgabe von Einfach unterrichten zur Ausgabe Gruppe und Spiel 3 2023 mit dem Thema Konflikte. Das ist natürlich ein Thema, was richtig brennt, ob es Machtkämpfe sind, ob es eskalierende Konflikte sind, ob gesellschaftliche Konflikte in die Klasse reinspielen. Sie als Lehrkraft haben mit Konflikten alltäglich zu tun. Dabei helfen zum Beispiel provokative Spiele, zum Beispiel theaterpädagogische Ansätze und als Ob-Situationen. Hören Sie rein. Mein Name ist Kathi Ahl und ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung.
Einfach unterrichten, so heißt unser Podcast. Und bei mir ist heute eine Expertin für Spielen und für Konflikte. Das ist Marie-Therese Waschk und die hat Gruppe und Spiel herausgegeben. Eine Ausgabe zum Thema Konflikte. Sie hat mir verraten, die Abkürzung ist MT, weil der Name öfter mal in der 5. Klasse an der Tafel stand oder war Marie-Therese zu lang. Marie-Therese, wenn die Schule spielerischer wäre, hättest du dann weniger an der Tafel gestanden?
Also ich stand an der Tafel, um Strafarbeiten machen zu müssen aufgrund meines für meinen Lehrer konfliktträchtigen Verhaltens. Für meine Mitschüler war das Verhalten, weiß Gott, nicht konfliktträchtig, sondern eher sehr, sehr lustig, was ich da gemacht habe. Ich glaube, manchmal fehlt einfach das Verständnis und ich glaube, in bestimmten Altersstufen, da möchte man sich auch gerne reiben und gerne Konflikte provozieren. Das habe ich ausgiebig gemacht.
Das heißt ja schon, dass Konflikte meistens zwei Seiten haben, was für die einen eigentlich als Verhalten okay ist oder vielleicht sogar lustig, finden die anderen eher doof. Kannst du noch andere positive Aspekte von Konflikten nennen? Wofür können die gut sein? Wir haben die ja meistens nicht gerne. Wofür sind sie gut?
Im Endeffekt bereinigen sie eine ganze Menge. Konflikte entstehen ja da, wo zwei Parteien aufeinandertreffen, die unterschiedliche Bedürfnisse haben. Wenn man das schafft, in einem Konflikt das fair auszuhandeln, es dann auch anschließend zu lösen und beide Parteien gehen halbwegs positiv raus oder mit einem Konsens oder mit einem guten Kompromiss raus, dann war dieser Konflikt lohnenswert. Wenn man diesen Konflikt gar nicht erst eingeht, kann es sein, dass anschließend Frust übrig bleibt oder Wut oder wirklich Zorn und sich eventuell Standpunkte oder auch Meinungen verhärten. Und das macht das Leben nicht einfacher. Ich glaube, in der Dynamik des Konfliktes ist keiner glücklich, einen der Konfliktparteien zu sein. Aber anschließend positiv rauszugehen mit einem guten Konsens, das hilft.
Okay. Du bist nicht nur so Diplom-Sozialpädagogin in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, du bist auch Spielpädagogin. Ich würde gerne ein kleines Spiel mit dir machen. Ist es wirklich ein Minispiel? Bist du bereit?
Natürlich.
Du darfst 5-mal denselben Satz beenden. Der Satz fängt an, ein Konflikt ist für mich wie? Und du sagst den ersten Satz.
Anstrengend.
Ein Konflikt ist für mich?
Kräftezehrend.
Ein Konflikt ist für mich?
Bereinigend.
Ein Konflikt ist für mich?
Spannend.
Ein Konflikt ist für mich?
Endlich.
Naja, sehr schön. Das hoffen wir alle, dass er schnell zu Ende geht. In der Schule müssen Kinder ja einiges an Sozialverhalten lernen und nicht nur dort. Ich habe gelesen in der Ausgabe, dass man Miniaturkonflikte zum Lernen nutzen kann und das als Beispiel genannt. Es gibt provokative Spiele. Was sind provokative Spiele, Marie-Therese?
Provokative Spiele sind kleine Spielsituationen, zum Beispiel mit geänderten Spielregeln, mit kleinen Irritationen, die gesetzt werden innerhalb der Gruppe, die dieses Spiel nach den vorgegebenen Regeln spielen und wo es zu einem Konflikt wirklich kommt aufgrund der Spielregeln. Und diese Spiele werden in der Regel kurz gespielt, damit keine Eskalation entsteht. Und was besonders spannend ist, die werden anschließend immer wieder reflektiert. Was ist passiert? Warum ist es passiert? Wie habe ich mich gefühlt? Oder auch, was hätte anders passieren können? Solche provokativen Spiele sind geprägt von einer ganz eigenen Dynamik Und wichtig ist dabei, wie in vielen Spielen, dass die Freiwilligkeit im Vordergrund steht. Provokative Spiele wurden bei uns damals beim Spielmarkt so ausgeschrieben. Und die Leute, die in dieses Seminar hineingegangen sind, wussten, dass sie sich auf provokative Spiele einlassen. Ich würde provokative Spiele nicht versteckt spielen, sondern ich würde das schon ganz klar machen und das nachher auch so benennen. Die beiden Referentinnen, die sehr gerne gespielt haben, haben dieses Spiel auch immer genannt, wo der Pfeffer wächst, damit klar war, welchen Sinn die dahinter haben.
Okay, sag doch mal ein Beispiel für ein provokatives Spiel.
Ganz oft gibt es ganz, ganz kleine Vorspiele, dass die Teilnehmenden zum Beispiel in diesen Seminarraum reinkommen und also werden von den Seminarleitern an der Tür begrüßt und jeder dritte, vierte, irgendjemand bekommt eine Süßigkeit zugeschickt oder ein Blümchen oder irgendwas Schönes, der Rest geht leer aus und keiner weiß, wonach gewählt wurde. Und das ist schon mal eine Irritation. Warum hat der was bekommen und ich nicht? Aber mein liebstes provokatives Spiel ist das Stuhlchaos. Ich habe kleine Zettel vorbereitet und da sind Arbeitsaufträge drin. Und ein Drittel der Gruppe bekommt den Arbeitsauftrag, stapel alle Stühle im Raum. Der nächste bekommt die, lege alle Stühle hin und der letzte stelle alle Stühle ans Fenster. Und dann sagt man los und die Gruppe agiert. Wer gehört zu mir? Wer ist mein Verbündeter? Wie versuche ich, meinen Auftrag umzusetzen, der ja eigentlich völliger Nonsens ist. Ne? Es ist ja egal, ob die Stühle im Kreis stehen bleiben, ob die gestapelt werden, wie sehr lasse ich mich auf diesen Wettkampf ein? Welchen körperlichen Einsatz gebe ich dann auch? Irgendwann wird das Spiel abgebrochen, es wird dann auch mal geguckt, was hat man gemacht und warum hat man das nicht auch zusammen gemacht? Warum hat man nicht alle Stühle gestapelt ans Fenster und dann gemeinsam hingelegt in diese Stapelgeschichte? Die Leute gehen sehr schnell da in den Wettkampf und das gemeinsam zu reflektieren anschließend, ist sehr, sehr spannend, auch auf sich selbst zu blicken. Wie kommt's? Wieso habe ich gedacht, ich muss unbedingt die Erste sein, die diesen Auftrag erfüllt? Das hat mir keiner gesagt.
Und sag mal, mir würde so ein Spiel Spaß machen. Ich kenne aber Menschen, die erstmal skeptisch wären und sich vielleicht nicht drauf einlassen. Lassen sich Jugendliche auf Spiele ein?
Und wie? Wir vergessen leider sehr, sehr früh, wie viel wir im Spielen immer lernen. Ne? Also von den kleinsten Kindern an, die Bewegungen üben müssen, die ihre Sprache üben müssen, ihre Motorik müssen, üben müssen, die dann auch anfangen müssen, miteinander zu spielen und da auch gemeinsame Spieleskripte entwerfen. Wenn ich zu dir sagen würde, komm, wir spielen Kaufladen, dann wäre für dich klar, du Verkäufer, ich kaufe ein. Da würde ich nicht dann als Einkäuferin kommen und sagen, oh, ich habe solche Rückenschmerzen, können Sie was dagegen machen? Nein, Kaufladen steht fest. Ganz schnell sind solche Spieleskripts geboren. Und diese Art des Spielens vergessen wir irgendwann wieder. Wir packen gerne ein Brett- und Kartenspiel aus, wo die Regeln ganz klar sind. Aber diese Gruppenspiele, da muss man die Leute nochmal wieder hinführen und auch Jugendlichen wieder hinführen. Und wenn die mitbekommen haben, wie viel Spaß das macht und dass dieses Erleben, was sie dort haben, im Endeffekt Erkenntnisse für sie selbst bieten kann, aber die Wirklichkeit nebendran bestehen bleibt. Das heißt, wenn ich in so einem Spiel verliere, heißt das nicht, dass ich für ewig der Verlierer bin, sondern ich nehme die Erkenntnis mit, oh, weil ich mich so verhalten habe, bin ich da Verlierer geworden. Aber das heißt nicht, dass sie anschließend rausgehen und die anderen sagen, oh, du bist der absolute Loser. Und wir können immer noch sehr, sehr viel im Spiel lernen, ganz einfach, weil wir dort wirklich Sachen erleben. Wir hören die nicht nur, wir lesen die nicht nur, wir denken die nicht nur, sondern wir fühlen die im Spiel. Und das ist, glaube ich, ein ganz riesengroßer Unterschied.
Jetzt sind ja unsere Hörerinnen und Hörer meistens Lehrkräfte. Stell dir doch bitte mal vor, du wärst jetzt Vertretungslehrkraft, du würdest in eine Klasse reinkommen. Sagen wir mal 8., 9., 10. Klasse, die sind so 14, 15. Und du hast dir vorgenommen, du willst mit denen ein Spiel machen. Wie fängst du an? Wie bereitest du die Situation vor, damit die das mitmachen?
Ich würde mich erstmal vorstellen und ich würde mich erstmal spielerisch auch vorstellen. Das Wichtige beim Spiel ist, dass ich in dem Moment vielleicht auch die Spielleitung bin, aber ansonsten es nicht dieses große Gefälle gibt. In einem Spiel bewerte ich die Kinder und Jugendlichen nicht, bin ich zum Glück auch in der Rolle als Vertretungslehrerin nicht drin. Das heißt, die können sich ganz frei geben. Und dann suche ich natürlich ein Spiel aus, was ich selber unheimlich gerne mag und was ich mit ganz viel Wonne und Spaß und Freude anleiten kann und wo alle gleichzeitig am Anfang was machen und nicht eine Person exponiert rausgepickt wird. Das ist nämlich auch das Schlimme, wenn ich jetzt sagen würde, ach Kathi, komm mal bitte in die Mitte und zeig uns mal, wie ein Affe sich bewegt und alle stehen drumherum und gucken zu. Das ist völlig peinlich. Aber wenn ich vormache, wie sich eine Amöbe bewegt und alle sollen mal bitte mitmachen, dann denken ja schon die meisten, meine Güte, die alte Frau ist ein bisschen komisch, komm, wir machen das mal ihr zuliebe. Aber das funktioniert meist. Die müssen mitbekommen, welche Spielfreude ich damit habe.
Spiele sind also eine Chance, um Konflikte und Krisen zu proben und Handlungsspielräume zu erleben. Ist das notwendig? Muss man das üben, sich zu streiten?
Nein, leider nicht, weil wir können es auf alle Fälle. Aber vielleicht hilft uns das, wenn wir mal Streiten geübt haben oder auch eine Provokation aufgesessen sind. Die Erkenntnisse, die ich gemacht habe in dieser Situation, speichere ich ab. Und vielleicht hilft mir das, in bestimmten Punkten eben halt mitzubekommen, wann ich eben so eine Provokation, wann die mich total reizt, wann die mich piekt und dann vielleicht auch sagen zu können, okay, da gehe ich jetzt mal einen Schritt zurück und gucke nochmal anders drauf. An bestimmten Punkten ist es auch ganz gut, das mal im Spiel geübt zu haben, weil im Spiel ist man eben als ob und nicht in der realen Welt. Ich könnte jetzt mit dir in einen Konflikt spielen, aber das hieße nicht, dass wir anschließend dieses Gespräch beenden und jeder vom anderen denkt, meine Güte, ist die furchtbar.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich im gespielten Konflikt vielleicht mal ein Verhalten ausprobiere, was ich so im realen Leben nicht so gut ausprobieren könnte und dass ich vielleicht ein bisschen kreativer auf Lösungen kommen könnte.
Man darf sich da auch wirklich erproben in sämtlichen Rollen. Und es ist auch manchmal ganz spannend, wenn man sich selber mal wirklich die Rolle gibt von jemandem, gerade wenn man ansonsten sehr ausgleichend wirkt, immer versucht, alles harmonisch zu machen, im Spiel mal wirklich den Bösewicht macht, auch mal wirklich in diese Rolle hineingeht und auch mal gucken, wie fühlt die Rolle sich eigentlich an. Aber sich da auch bewusst drüber sein, dass es eine Rolle ist. Insgesamt, glaube ich, kann man da im Erproben schon einiges über sich lernen, auch in dem Punkt, wenn man versucht, wieder einzulenken, was hat Erfolg, was hat nicht Erfolg. Ich glaube, das Streiten an sich, das brauchen wir nicht zu lernen, das können wir sehr gut. Aber ich glaube, das faire Streiten mal zu üben oder wie kann ich auch einen Streit beenden oder so, das ist ganz spannend. Das wird oft gemacht in der Ausbildung zum Beispiel von Streitschlichtern. Wenn StreitschlichterInnen an Schulen ausgebildet werden, gibt es oftmals Rollenspiele, wo sie mit agieren, wo sie hineingehen, wo sie gucken, dass sie die beiden Streithähne oder die beiden Parteien irgendwie schützen voreinander, gucken, wie gehe ich in diese Situation hinein, wie kann ich diese Situation beenden, wie kann ich auch deeskalierend wirken. Und da hilft es sehr gut, diesen geschützten Raum als Rollenspiel zu haben.
Du hast schon die Streitschlichter angesprochen, dann gibt es ja auch noch die Friedensbrücke. Das heißt, Kinder und Jugendliche können selbst schon aktiv werden, um besser mit Konflikten umzugehen. Jetzt habe ich manchmal den Verdacht, dass wir Pädagoginnen und Pädagogen so ein bisschen viel Ehrgeiz entwickeln, was Kinder alles lernen sollen. Immer sollen sie in jeder Situation was lernen. Ist das nicht zu viel verlangt, zu sagen, das Streiten müsst ihr auch noch lernen, ihr müsst hier nach diesem Programm das so und so regeln? Ist das nicht ein Eingriff in eine Sache, die sich natürlich regeln lässt?
Wenn wir den Kindern Raum und Zeit dafür zu geben, dass sie das auch wirklich selbstständig regeln können, wenn wir den Raum und die Zeit geben, miteinander zu spielen, auszuhandeln, Konflikte auch durchzuleben, die selber zu klären, uns nicht einzumischen. Aber oft hat so eine Schulpause eine halbe Stunde. Und wenn dann zwei voll im Gang sind und sich streiten, zwei Parteien, dann fängt es an zu klingeln und die müssen mit diesem Konflikt, der nicht geklärt ist, wieder hinein und haben die Anforderung, stillzusitzen, dürfen das vielleicht auch nicht mitbringen, müssen bestimmte Aufgaben erfüllen, obwohl die noch völlig blockiert sind von diesem Konflikt. Deswegen, wir müssten es nicht, wenn die Kinder mehr Raum und Zeit hätten, um wirklich auch frei miteinander solche Sachen aushandeln zu können. Und auch da ist es gut, wenn im Notfall jemand im Hintergrund ist, wenn sie sich so verfahren, dass sie sich Hilfe holen können.
Okay, ja, das leuchtet mir ein, dass sie sich Hilfe holen können, wenn sie sie wünschen. Ansonsten Hast du bei einem Vortrag erzählt, wie deine Kindheit war und dass da so ein flaches Land war und du ganz viele Rollenspiele mit deinem Bruder und mit eurem Freund gespielt habt? Da ist ja früher auch niemand gekommen und hat gesagt, so, die Marie-Therese möchte jetzt aber lieber das und das spielen. Oder ja, wenn ihr da einen Konflikt hattet in dieser Draußenkindheit, da hat ja auch nicht immer jemand geregelt.
Nee, hat auch nicht. Aber wir hatten die Zeit. Wir hatten die Zeit, um zu sagen, ich komme noch aus so einer Zeit, wo wir mittags nach den Hausaufgaben, die wir zu Hause gemacht haben, draußen gespielt haben und wir mussten wieder reinkommen, wenn die Straßenlaternen an sind. Und das war ein relativ langer Zeitraum, je nach Wetterlage. Und da hatten wir genügend Zeit, entweder selber einen Konsens zu finden oder jemand hat auch mal die Gruppe verlassen, weil er dann nicht mehr dabei bleiben wollte. Aber trotzdem war die Gruppe dann wieder offen. Also wir haben unsere eigenen Mechanismen da auch gehabt und auch die Möglichkeiten gefunden, weil das Spiel ja toll war und wir das ja am Laufen halten wollten, war das für uns ganz wichtig, eben halt zu gucken, dass die Spielpartner und die Gruppe beieinander bleibt und der Spielfluss auch immer spannend bleibt. Und deswegen haben wir uns da gut verabredet zu. Wenn ich mir das jetzt angucke, ist wenig Zeit für selbstbestimmte Zeit bei Kindern und Jugendlichen. Und ich glaube, an bestimmten Punkten dürfen die sich gar nicht mehr so explorativ auch in solchen Bereichen autark entwickeln, sondern haben sehr häufig schon vorgefertigte Erwartungshaltungen, die auf sie einströmen, wie man sich eben halt nicht verhalten darf und wie man sich verhalten muss. Und da kann es hilfreich sein, um dann nicht immer noch in den Konflikt auf der Metaebene zu gehen, dass man bestimmte Erwartungen nicht erfüllt hat, vielleicht vorher schon da ein bisschen deeskalieren zu gehen.
Du hast erzählt, du bist Spielleiterin. Spielleiterin ist ja manchmal so ähnlich wie Klassenlehrkraft, Klassenlehrerin, Klassenlehrer. Man steht da und erklärt eine Aufgabe und versucht das so zu tun, dass alle motiviert sind, gut mitzumachen. Was kann eine Klassenlehrkraft tun, um Konflikten in ihrer Klasse vorzubeugen?
Ich sage auf keinen Fall auf Augenhöhe sich mit den Kindern und Jugendlichen bewegen. Das funktioniert nicht. Das hat mir ein kleiner Junge auf einer Ferienfreizeit in einem sehr wütenden Gespräch mir gegenüber gespiegelt, weil er gesagt hat, du bist immer die Pädagogin, du bist immer die Erwachsene und du hast die Macht und kannst im Notfall sagen, ich soll auf mein Zimmer gehen und dann muss ich das machen. Deswegen dieser schöne fromme Wunsch, der mal gesagt hat, wir begegnen den Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe, das stimmt so nicht, meiner Meinung nach. Da hat mir der Alex, vielen Dank, lieber Alex, damals wirklich die Augen geöffnet. Das funktioniert nicht. In meinen Augen ist es eher so, die müssen erkennen, dass ich fair und gerecht bin, gerade auch in Spielsituationen. Und dass ich sie höre und wahrnehme und auch den Raum gebe, Fragen zu stellen, wenn etwas nicht verstanden worden ist, ohne dass ein, hast du das immer noch nicht verstanden? Muss ich dir das nochmal erklären? Kommt, sondern wenn jemand meine Spielanleitung nicht verstanden hat, dann habe ich die schlecht erklärt. Dann kann ich mich auch mal entschuldigen und sagen, meine Güte, wenn ihr alle das nicht verstanden habt, dann muss ich nochmal ganz von vorne anfangen. Und ich glaube, ist in meinen Augen, zumindest in meiner Situation, dass ich eben halt sehr häufig in einem offenen Setting tätig bin, ein ganz wichtiger Schlüssel mitzubekommen. Ich agiere menschlich, ich kann auch einen Fehler machen, ich kann diesen Fehler auch zugeben, ich kann mich auch im Notfall bei den Kindern und Jugendlichen entschuldigen. Ich glaube einfach, dass wir gucken müssen, als erwachsene Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, dass wir uns denen gegenüber als wichtiger Ansprechpartner, als eine vertrauensvolle Person uns erweisen und nicht als die Person, die eben halt, ich sage es jetzt mal ganz provokativ, die Weisheit mit Löffeln gefressen hat.
Ja, okay. Hast du zum Thema Konflikte noch ein Lieblingsspiel, was du gerne weiterempfehlen möchtest?
Oder gibt es ganz viele. Was ich zum Beispiel sehr gerne mag, ist auch bei den provokativen Spielen mit beschrieben, ist ein einfaches Kartenspiel, was immer gleich aussieht. Es sind vier Tische im Raum aufgebaut und immer eine Person von jedem Tisch wechselt mit dem Nebentisch. Was sie, also ne, immer eine Person von diesen vier Tischen wechselt dann den nächsten Tisch und kommt natürlich mit dem Regelwerk von Tisch 1 an den Tisch 2. An dem herrscht aber ein anderes Regelwerk, was diese Person nicht weiß. Und sie spielt natürlich nach diesem ersten Regelwerk, weil sie gedacht hat, das ist das gleiche Spiel. Und diese Irritation, weil die Karten sehen gleich aus und so weiter, und das Spiel wird auch zuerst nicht erklärt, sondern man spielt direkt los. Die Karten werden wieder gegeben. Und ich versuche dann immer die höchsten Karten alle mitzunehmen und die anderen freuen sich. Weil an dem Spiel zählt, an dem Tisch zählt halt, wer die niedrigste Punktzahl hat. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich finde aber auch sehr schön, und das ist ein Punkt, wo ich sage, das spiele ich selber nicht, weil man dafür auch theaterpädagogisch gut geschult sein muss. Ich bin ein großer Fan des versteckten Theaters. Wenn es eben halt das Theater ist, der Unterdrückten, wenn szenisch Leute im öffentlichen Raum eine Szene darstellen, die zur Irritation anregt und im Endeffekt das auch nicht auflösen, sondern anschließend einige aus der Gruppe auch unter den Zuschauenden sind und dann beobachten, welche Effekte das auslöst. Und das Schöne daran ist, dass die Leute immer in Kommunikation gehen, entweder untereinander oder sie nehmen das Handy in der Hand und sagen, weißt du, was ich gerade erlebt habe? Und durch diese kurze Irritation, die sie im öffentlichen Raum gesetzt haben, erzeugen sie gleich eben halt das drüber nachdenken, das drüber reden und eine Haltung dazu entwickeln. Und das finde ich ganz spannend. Das fand ich auch sehr schön.
Vielen Dank. Das sind ganz viele Anregungen, die unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen können. Also, Theaterpädagogik kann bei Konflikten helfen, Spiele können bei Konflikten helfen und ganz sicher die Ausgabe von Gruppe und Spiel, die sich mit dem Thema Konflikte beschäftigt. Vielen Dank, Marie-Therese Waschk.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.